Deutschlandfunk.
Hi und willkommen. Ihr seid im Hörsaal. Das ist ein Podcast von Deutschlandfunk Nova und wir suchen für euch die interessantesten Vorträge aus der Wissenschaft, damit ihr gesellschaftliche und politische Entwicklungen besser einordnen könnt. Ich bin Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr zuhört. Ja, Wehrpflicht, ja oder nein? Oder vielleicht doch irgendwie so ein Mischding? Diese Diskussion läuft ja schon ewig und irgendwie will sie auch nicht aufhören. Vordergründig geht es bei diesem ganzen Hin und Her darum, wie die Bundeswehr an mehr Soldaten und Soldatinnen kommt. Aber dahinter, da steckt noch viel mehr. Was macht es denn zum Beispiel mit einer Gesellschaft, wenn sie eine Wehrpflicht hat? Was macht das mit uns? Hat die Wehrform vielleicht auch Auswirkungen auf die Demokratie? Und wie beeinflusst sie unsere Sicherheitspolitik und die Kriegsführung? Es gibt im Zusammenhang mit der Wehrpflicht viele Annahmen und auch viele Hoffnungen und Ängste. Und mit denen wird argumentiert. Aber was ist da wirklich dran? Das schauen wir uns jetzt in guter Hörsaaltradition ganz genau an. Was weiß die Forschung über die Wehrpflicht? Welche sozial-empirischen Erkenntnisse gibt es tatsächlich? Unser Redner in dieser Folge fasst für euch den aktuellen Wissensstand dazu zusammen. Heiko Biel ist das. Er ist Politikwissenschaftler und Soziologe und er leitet den Forschungsbereich Militärsoziologie am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Seinen Vortrag zur Wehrpflicht hat er am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten und zwar am 30. September 2025. Also noch bevor die frisch geschaffte Einigung zwischen SPD und Union zur Wehrpflicht wieder geplatzt war. Das nur zur zeitlichen Einordnung. Was ist also dran an Argumenten pro und contra Pflicht und Freiwilligkeit? Los geht's.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier vortragen darf am Hamburg Institut für Sozialforschung. Ist mir auch eine Ehre. Ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass ich in dieser prominenten Reihe mit einem Aspekt behandeln darf. Die Reihe, die ja auch sich mit dringenden, gesellschaftlich dringenden und wissenschaftlich relevanten Fragen beschäftigt. Und das gilt natürlich auch für das heutige Thema für die Wehrpflicht. Wenn Sie so einen Vortrag halten, als Wissenschaftler müssen Sie bei einigen Themen, dann suchen Sie immer so einen aktuellen Aufhänger. Bei der Wehrpflicht, glaube ich, kann man sich das so ein bisschen sparen. Das erklärt sich von selbst. Auch Ihr Interesse. Wir diskutieren spätestens seit 2022 die Frage, brauchen wir wieder eine Wehrpflicht? Soll die Wehrpflicht reaktiviert werden, was bei einigen europäischen Nachbarn seit 22 und teilweise vorher auch schon passiert ist. Wir in Deutschland, das wissen Sie, haben die Zeitenwende ausgerufen. Bereits Kanzler Scholz hat versprochen, wir wollen die stärkste konventionelle Armee Europas haben. Ja, Merz hat das auch nochmal unterstrichen, die stärkste konventionelle Armee. Dazu gehört natürlich höherer Verteidigungsetat, dazu gehört materielle Aufrüstung an Waffen und Munition etc. Aber dazu gehört natürlich auch personeller Aufwuchs. Und damit Sie dort mal ein bisschen das einordnen können, über was wir hier reden, es gibt verschiedene Plangrößen, militärische Plangrößen, die beginnen bei 203.000, über 260.000 und gehen teilweise bis über 300.000 Soldatinnen und Soldaten. Derzeit haben wir 180.000 Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Sie sehen, da ist noch Luft nach oben. Und es ist ja auch bekannt, seit Jahren stagniert der Personalbestand der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat Probleme, Personal zu gewinnen. Das liegt sicherlich auch am Personalsystem der Bundeswehr selbst. Wer in der Bundeswehr arbeitet, kann davon die eine oder andere Geschichte erzählen. Das liegt natürlich auch an der demografischen Entwicklung, wie wir sie nun mal in Deutschland haben. Es gibt immer weniger junge Menschen und deren Arbeitskraft ist nachgefragt. Das ist schön, Nachwuchs wird überall gesucht. Aber das liegt natürlich auch an dem Prinzip der Freiwilligkeit, an dem wir bislang festhalten. Und Sie haben es den Medien entnommen. Es gibt erhebliche Zweifel, ob das mit der Freiwilligkeit alleine hingeht. Die neue Regelung, die wir getroffen haben, das neue Wehrdienstgesetz, sieht jetzt einen Fragebogen vor, verpflichtend für die jungen Männer, freiwillig für die jungen Frauen mit einer verpflichtenden Musterung, körperlichen Musterung für die Männer ab 2027. Damit will man inklusive einer deutlich höheren Besoldung, die hätte ich mir damals als Wehrpflichtiger auch gewünscht, will man anfangs 5.000 Freiwillige, später mehr pro Jahr gewinnen. Also doch relativ überschaubar 5.000 mehr im Jahr gewinnen. Jetzt aber keine Sorge, ich werde keinen militärfachlichen Beitrag halten. Dafür bin ich auch nicht ausgewiesen. Ich werde nicht sagen, warum wir die Wehrpflicht brauchen oder nicht. Das können wir sicherlich nun mal andiskutieren. Sondern was ich versuche, ist das, was wir wissen über die Wehrpflicht, aus der Forschung, aus sozialempirischen Untersuchungen zu verbinden mit Theoretisierung der Wehrpflicht. Und dazu gibt es einiges, wenn Sie sich die Schriften anschauen. Das finde ich ganz interessant, weil um diese Wehrpflicht herum, in der Öffentlichkeit wird das heftig diskutiert, im Militär ist das so ein bisschen eine Glaubensfrage, aber auch in der Wissenschaft gibt es doch einige Debatten, die sich darum ranken. Ich zähle mal ein paar auf, ohne dass das jetzt vollzählig ist. Nämlich die Frage, Wehrpflicht ja oder nein, was für ein Staatsverständnis steht denn dahinter? Wehrpflicht, gibt es mit Wehrpflichtarmeen eine engere Verbindung von Streitkräften und Gesellschaft? Da komme ich auch nochmal drauf zurück. Fragen aber auch, Wehrpflichtarmeen, wenn man Wehrpflicht hat, gibt es höhere Hürden, diese Armeen einzusetzen? Habe ich vielleicht weniger politische Scheu, wenn ich Freiwilligenarmeen habe, die einfach in irgendwelche Einsätze zu schicken? Andere Facette, Geschlechterverhältnisse. Wenn Sie in die Literatur schauen, sowohl theoretisch als auch historisch sehr, sehr intensiv bearbeitet, der Zusammenhang der Geschlechterordnung mit der Wehrpflicht, insbesondere fürs 19. Jahrhundert. Wirtschaftswissenschaftlich ebenfalls nicht meine Expertise. Die Frage natürlich, die erste Frage, ganz plump, was ist denn teurer, Wehrpflichtarmee oder Freiwilligenarmee? Aber auch dann fast noch interessanter volkswirtschaftlich. Welche volkswirtschaftlichen Wirkungen hat denn die Tatsache, dass ich eine Wehrpflicht habe oder dass ich konsequent auf Freiwilligkeit setze? Und sogar in der Kriminologie finden sich einige Studien zu Effekten auf Gewalthandeln. Es gibt die These, dort wo die Wehrpflicht ist, durch die Verrohung, durch die Einübung von Gewalt gäbe es mehr Kriminalität. Es gibt die Gegenthese, durch die Disziplinierung gäbe es weniger Kriminalität. Und das kann man natürlich wunderbar diskutieren und auch empirisch untersuchen. Ich will mich im Folgenden auf drei Aspekte konzentrieren. Erstens möchte ich mir die Rolle anschauen, die die Wehrpflicht in der militärsoziologischen Theoriebildung spielt, insbesondere wenn es um das Verhältnis der Bürger, selten natürlich der Bürgerinnen, zum Staat geht, Staatsverständnis, Staatsbürgerrolle und zivil-militärische Beziehungen. Das ist sozusagen militärsoziologische Theorie, Kerngebiet der Militärsoziologie. Dann schaue ich mir an, welche Auswirkungen die Wehrpflicht oder dann immer gedacht das Pendant, die Freiwilligenarmee hat auf die Sicherheitspolitik oder auf die Kriegführung. Da gibt es aus dem angelsächsischen Kontext eine Diskussion, dass sich das ändert, wenn man die Wehrpflicht abschafft. Und zum Dritten schaue ich mir an, was ja so ein bisschen meine Kernkompetenz ist als Empiriker, was die Militärsoziologie als empirische Sozialforschung herausgefunden hat zu den ganzen Effekten, Funktionen und Wirkungen, die man der Wehrpflicht immer wieder zuschreibt. Mit diesen drei Punkten würde ich jetzt gerne durch den Abend leiten wollen. Also der erste Punkt, die militärsoziologische Theoriebildung um die zivil-militärischen Beziehungen und das Staatsverständnis. Das zweite, die Frage der Einfluss von Freiwilligenarmeen, Wehrpflicht auf das sicherheitspolitische Agieren und die Kriegführung. Der dritte, so ein bisschen Befunde der empirischen Militärsoziologie. Fangen wir an mit dem ersten, dem Staatsverständnis, dem Staatsbürgerverständnis. Und da geht es immer um die Rolle von Staatlichkeit, die Rolle von Staatsbürgerschaft und die Frage nach den zivil-militärischen Beziehungen. Ich darf mich in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen kurz halten, weil vor einigen Tagen ist dazu ein sehr lesenswerter Essay von Sven Altenburg auf Soziopolis, dem Online-Plateau des Hamburger Instituts für Sozialforschung, erschienen unter dem schönen Titel Pflicht, Freiheit und Gleichheit betrachtet Altenburger die normative Rechtfertigung von Wehrpflicht und auch von Dienstpflicht. Die wird ja auch immer wieder diskutiert. Und wie er ausführt, und das ist aus der Literatur auch gut hinterlegt und gut bekannt, gibt es eine wirklich lang zurückreichende Politik- und gesellschaftstheoretische Debatte um Wehrpflicht. Die Wehrpflicht gilt in diesem Strang der Literatur als eine von drei klassischen Pflichten des modernen Nationalstaates. Wehrpflicht, Steuerpflicht, Schulpflicht. Das sind die klassischen, die Kernpflichten, die man als Staatsbürger im modernen Nationalstaat westlicher Prägung natürlich hat. Welchen Charakter haben diese Pflichten? Ich fange mal mit der Steuerpflicht an. Klar, man zahlt Steuern, dadurch wird das Gemeinwesen finanziert. Es geht also um finanziellen und wirtschaftlichen Transfer. Und in der Literatur wird immer mehr die Kritik angeführt oder die Beobachtung angeführt, dass sich die Steuerzahlerinnen, Steuerzahler durch diesen wirtschaftlichen Transfer weniger als Staatsbürger identifizieren, sondern so eine Kundenmentalität an den Tag legen. Nach dem Motto, ich habe Steuern bezahlt, also soll es doch bitte funktionieren. So ähnlich wie ich das bei Amazon mache, kann ich das auch gegenüber dem Staat dann einklagen. Schulpflicht als zweite klassische Pflicht. Da gibt es natürlich eine gewisse organisatorische Einbindung, ähnlich wie bei der Wehrpflicht. Einmal in die Schule, einmal in die Armee. Aber ich glaube, damit enden die Ähnlichkeiten auch schon. Denn die Schulbindung heutzutage, in der heutigen Wahrnehmung, dient in erster Linie der persönlichen Entwicklung, der Reife oder auch, um gewisse Zertifikate zu erlangen und ist Karrierevoraussetzung. Das heißt, diese Pflicht wird mithin eher als Chance oder gar als Privileg verstanden. Wehrpflicht hat noch richtig diesen Pflichtcharakter, der dem staatlichen Machtmonopol, Gewaltmonopol dann innewohnt. Der Wehrdienst noch richtig als Pflicht. Es gibt eine erhebliche Involvierung in die Lebensführung der Individuen. Es gibt massive staatliche Eingriffe, eben vor allem in die freiheitliche Entfaltung gerade junger Männer. Grundrechte werden zum Beispiel eingeschränkt, das haben sie bei den anderen Pflichten so nicht. Daher überrascht es auch nicht, dass man in der Literatur immer wieder auch den Verweis auf Goffman und seine totalen Institutionen gerade in Verbindung mit der Wehrpflicht findet. Das ist ein Standard aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Man muss eben bereit sein, und das verlangt die Wehrpflicht letztendlich, sein Leben fürs Gemeinwesen zu riskieren. Und die andere Seite sollte man ebenfalls erwähnen. Man muss auch die Bereitschaft haben, bei der Wehrpflicht im Auftrag des Gemeinwesens andere zu töten. Das ist ja auch eine Zumutung, die man den Individuen quasi anträgt. Und deshalb gibt es auch aus verschiedenen Sektoren Kritik an diesen Zumutungen des Staates an die Bürger. An die Bürger, muss man aufpassen mit dem Gendern, eben selten an die Bürgerinnen. Die Frage ist, gibt es jetzt eine Bereitschaft oder wie kann man das Ganze rechtfertigen, dass man die Wehrpflicht einhält oder dass man die Wehrpflicht einrichtet und eben junge Männer zum Wehrdienst verpflichtet? In der militärsoziologischen Literatur gibt es dazu zwei Positionen, die sich auch gut gesellschaftstheoretisch hinterlegen lassen und die sind mit den beiden Namen verbunden, aber auch mit zwei Begriffen. Einerseits mit dem republikanischen Ansatz, das ist Morris Genowitz, und andererseits mit einem liberalen Ansatz, das Samuel Huntington. Da stehen ganz unterschiedliche Denktraditionen dahinter, ganz unterschiedliche Verständnisse der Rolle von Staatlichkeit an sich, aber auch von Staatsbürgerschaft und individueller Freiheit. Lassen Sie mich beide Positionen mal kurz skizzieren. Ich fange mit dem Republikanismus an, der die Wehrpflicht für gerechtfertigt hält. Warum? Weil aus republikanischer Warte ist eine enge Verbindung zwischen Rechten und Pflichten gibt. Das heißt, zur Verteidigung des Gemeinwesens hat der Staatsbürger ein Bürgersoldat zu sein, wobei er genau aus dieser Verpflichtung zum Militärdienst wiederum staatsbürgerliche Rechte erwirbt. Also wie so ein Zirkelschluss, das eine geht nicht ohne das andere. Wenn man sich jetzt historisch anschaut, wie staatsbürgerliche Rechte entstanden sind, da ist da auch ein bisschen was dran. Denn es zeigt sich ja historisch tatsächlich im deutschen, aber auch in anderen Kontext, eine enge Verbindung zwischen einem Wehrdienst, soldatischen Dienst oder einem Dienst bei Frauen eher in der Rüstungsindustrie und der Ausweitung von politischen und sozialen Rechten. Also wenn Sie sich anschauen, wann Wahlrecht für Arbeiter, Wahlrecht für Frauen etc. etabliert worden ist, dann häufig im Zusammenhang mit einer vorherigen militärisch-kriegerischen Mobilisierung. Dazu gibt es ein schönes, prägnantes Zitat von Friedrich Engels aus dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Engels sagt dazu, je mehr Arbeiter in den Waffen geübt werden, desto besser. Also je mehr Arbeiter in den Waffen geübt werden, desto besser. Die allgemeine Wehrpflicht ist die notwendige und natürliche Ergänzung des allgemeinen Stimmrechts. Also Engels erkennt hier die emanzipatorische, oder er wird wahrscheinlich eher sagen, die revolutionäre Wirkung dieser Wehrpflicht. Ähnliches kann man auch für soziale Anrechte ansehen. Das wird häufig auch gerne vergessen, wenn wir über unseren Sozialstaat reden. Aber am Anfang standen häufig Anrechte für Hinterbliebene, Kriegswitwen, Kriegswaisen oder Versehrte und Veteranen. Jüngst hat Herbert Obinger in einem Artikel aus dem Jahr 2020 das Militär sogar als Impulsgeber staatlicher Sozialpolitik bezeichnet. Also hier sehen Sie einen engen Konnex zwischen politischen, sozialen Rechten und dem Wehrdienst der Wehrpflicht. Morris Genowitz vertritt eben diesen Ansatz jetzt auch, diese enge Verbindung in der militärsoziologischen Debatte. Er sieht die Wehrpflicht als notwendig an, damit es eine enge Verbindung zwischen der Gesellschaft und den Streitkräften gibt. Denn das ist für ihn ganz, ganz wesentlich für die Stabilität der zivil-militärischen Beziehung, auch für die Demokratiekompatibilität von Streitkräften. Und wenn Sie da nach Figuren suchen, wo sowas dann auch auf den Begriff gebracht wird, im Englischen spricht man vom Citizen Soldier, im Deutschen finden Sie das ja auch im Staatsbürger in Uniform, das ist so ein Leitbild in der Bundeswehr, innere Führung, diese Konzeption haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, die entspricht genau diesem republikanischen Ansatz. Die liberale Gegenposition, das ist sozusagen jetzt exakt der Gegenentwurf zum Republikanismus. Der betont die Rechte und die Freiheiten des einzelnen Staatsbürgers und eben nicht die Pflicht. Ihm geht es darum, den Einzelnen, das Individuum in liberaler Tradition vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Das heißt, Ablehnung von Zwangsdiensten und Skepsis gegenüber einer Wehrpflicht, lieber eine Vermarktlichung des Wehrdienstes in Form von Berufs- und Freiwilligenarmeen. Auch, das ist auch ganz entscheidend, im Unterschied zu Genowitz, Huntington plädiert für eine Separierung von Militär und Gesellschaft. Er sagt, die sollen nicht verschmelzen, was so ein bisschen das Ideal von Genowitz ist, sondern die sollen separiert sein, weil nur dann das Militär seiner eigenen Funktionslogik folgen kann. Es soll strikte Aufgaben geben. Deshalb befürwortet man Berufsarmeen, deshalb befürwortet man Freiwilligenarmeen und Freiwilligenwehrdienst und keine Wehrpflicht. Wenn man sich jetzt anschaut, in welchen Ländern es auch schon sehr, sehr früh, schon im Kalten Krieg, zur Aussetzung der Wehrpflicht kam, dann ist man bei den Angelsachsen. Und ich sage jetzt ganz bewusst Angelsachsen, es waren nämlich nicht nur die Amerikaner, das man häufig weiß, oder die Briten schon vorher, sondern auch die Kanadier, die Australier und die Neuseeländer, die schon im Kalten Krieg auf Freiwilligenarmeen, auf Berufsarmeen ausgewichen sind und nur im Kriegsfall gerne auf die Wehrpflicht zurückgreifen. Am bekanntesten, ich illustriere das vielleicht mal in den USA, dort gab es schon während des Vietnamkrieges die sogenannte Gates-Kommission und die hat sich angeschaut, wie man weiterhin rekrutieren sollte. Und bereits während des Vietnamkrieges hat die Gates-Kommission Präsident Nixon vorgeschlagen, wir sollen übergehen zu einer All-Volunteer-Force, zu einer kompletten Freiwilligenarmee. Ein Mitglied dieser Kommission und ein entscheidender Befürworter der All-Volunteer-Force war übrigens Milton Friedman. Also genau der Chicago-Neoliberale Milton Friedman. Was auch nochmal hier in der Person auf die ideologischen Zusammenhänge zwischen diesem liberalen Ansatz der zivil-militärischen Beziehung und einem Wirtschafts- oder Neoliberalismus tatsächlich auch verweist. In dieser Perspektive ist dann der Wehrdienst eine Tätigkeit, die schlichtweg ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und ein Job wie jeder andere ist dann so ein geflügeltes Wort im Bundeswehrkontext. Und konsequenterweise ist dann auch der Wehrdienst, wenn man auf Freiwilligenarmee umstellt, dann auch nicht mehr an die Staatsbürgerschaft gebunden. Also Sie sehen das in den USA. Es können in den USA über den Dienst in der Armee US-amerikanischer Staatsbürger werden. Das ist eine Möglichkeit, die gibt es nicht nur dort, das gibt es auch in Spanien für Lateinamerikaner oder in Belgien für alle EU-Bürgerinnen und Bürger. Das sind also ähnliche Regelungen. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Herangehensweisen, liberal, republikanisch. Die eine plädiert für die Wehrpflicht, die andere für Freiwilligenarmeen. Aber dahinter steht ein anderes Staatsverständnis, eine andere Konzeption der Beziehungen zwischen ziviler und militärischer Welt. Der zweite Punkt, den ich jetzt bringen möchte, der geht noch einen Schritt weiter. Also ich bin jetzt bei der Frage, Wehrpflicht, ja oder nein, verbindet Streitkräfte und Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise. Die Frage ist jetzt, führt Wehrpflicht, ja oder nein, auch zu einer gewissen Art von Sicherheitspolitik und Kriegführung? Und ich möchte zwei Autoren dafür exemplarisch vorstellen, die in den letzten Jahren die Debatte dort bereichert haben und genau diesen Konnex zwischen der Wehrform und der Kriegführung hergestellt haben. Einmal Michael Mann, der war ja auch hier schon in diesem Forum zum Vortrag, und einmal Martin Shaw, auch wenn sie in der Soziologie nicht ganz so ausgewiesen sind, das sind schon zwei prominente Namen, die sich damit beschäftigen, was in der Militärsoziologie nicht so häufig ist, dass sie auch die Großkopf von der Soziologie zu diesen Themen äußern. Bei beiden Autoren schauen sich in ihren Arbeiten so die strukturelle Dimension der zivil-militärischen Beziehungen an. Der Grundgedanke ist auch immer recht ähnlich bei Mann und bei Shaw. Beide sagen, das Ende der Wehrpflicht in den westlichen Staaten, die wir beginnend in den 70er Jahren gesehen haben, dann verstärkt nochmal nach 1990 in 2010ern, dieses Ende der Wehrpflicht habe zu einer strukturellen Entflechtung geführt zwischen den militärischen und zivilen Bereichen. Zivilgesellschaften seien kaum mehr in die Durchführung von militärischen Einsätzen involviert und werden von deren Auswirkungen weitgehend verschont. Das führt dazu, dass Kriege heutzutage keine sozialen und wirtschaftlichen Einschränkungen mehr mit sich bringen, zumindest mal nicht für die Bürger der westlichen Demokratien. Ich will das so ein bisschen jetzt nochmal anhand der beiden Autoren nachvollziehen, diese Argumentation, weil das baut sich über die Jahre auch bei beiden so ein bisschen auf. Michael Mann hat bereits 1987 dazu einen ersten Aufsatz vorgelegt, also noch vor Ende des Kalten Krieges. Ich glaube, das ist bemerkenswert. Und er hat in seinem Buch On Wars, das auch das HIS hier heraus oder, ja, übersetzt hat, 2024, diesen Gedanken nochmal aktualisiert. Mann spricht für die westlichen Staaten, wir reden hier nur über den westlichen Kontext, von einem Zuschauermilitarismus. Er sagt, im Zeitalter der Weltkriege, das war noch Citizen Warfare, also Bürgerkrieg ist jetzt wirklich eine sehr unglückliche Übersetzung, aber die Bürger sind mobilisiert worden, um den Krieg zu betreiben. Das hat sich komplett geändert. Mittlerweile gäbe es einen Zuschauermilitarismus in den westlichen Staaten, der verzichtet auf Massenmobilisierung. Und westliche Streitkräfte rüsten auf und versuchen, militärtechnologische Überlegenheit zu erlangen. Firepower ersetzt Manpower, was den Übergang zu freiwilligen Armeen dann natürlich erleichtert. Man braucht schlichtweg nicht mehr so viele Soldatinnen und Soldaten. Die Bürgerinnen und Bürger wiederum hätten keine aktive Rolle mehr in der Kriegführung, sondern würden mit halbwegs gedämpftem Interesse die militärischen Aktivitäten verfolgen. Teilweise kämen sie ihnen virtuell vor. Sie kennen die Diskussion um den Golfkrieg von 1991. Streitkräfte seien in der Folge in westlichen Gesellschaften eher marginalisiert. Er spricht davon, sie würden sich zu isolierten Enklaven entwickeln. Dennoch identifizierten sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Truppe, so wie man sich halt mit seinem Sportteam identifiziert, deshalb Zuschauermilitarismus. Und wenn die Zahl der eigenen Opfer zu groß wird, dann würde das die gesellschaftlichen Eliten unter Druck setzen. Martin Shaw schließt unmittelbar auch mit zwei schon etwas älteren Arbeiten an diesen Gedanken an und legt eben das nochmal stärker, das Augenmerk nochmal stärker auf die Logik der Kriegführung nach Ende der Wehrpflicht. Er sagt, westliche Staaten, wir reden hier immer von westlichen Staaten, minimierten die militärischen Gefahren, gesellschaftlichen Belastungen und politischen Risiken, indem sie den Schutz der eigenen Truppe in den Einsätzen optimierten. Als emblematisch, als typisch gilt eben der Einsatz von Drohnen. Ja, eine Drohne fliegt, ohne dass die Zivilbevölkerung im Einsatzland ist bedroht, aber nicht derjenige, der die Drohne betreibt. Der Soldat, der kann im Zweifel auch im Heimatland die Drohne steuern. Er benutzt dafür den Begriff, militärische Konflikte hätten sich zu Risk Transfer Wars, also Risikotransfer kriegen. Man transferiert das Risiko von der eigenen Truppe auf die Zivilbevölkerung im Einsatzland entwickelt. In der Folge seien Kriege nur noch eine von mehreren gesellschaftlichen und staatlichen Aktivitäten, die parallel laufen. Zentral sei dabei, so Shaw, dass die Kriege so verlaufen, dass es keine gesellschaftliche Gegenmobilisierung gibt, also Friedensbewegung etc. und dass die Regierungen nicht unter Druck geraten. Wenn man jetzt die beiden Autoren zusammennimmt, dann argumentieren beide ganz, ganz stark über den Konnex Wehrpflicht, Freiwilligenarmee und Kriegführung. Sie sagen, dass staatliche Institutionen wie die Wehrpflicht zugunsten marktkonformer Mechanismen wie eben der Rekrutierung von Soldatinnen und Soldaten auf dem üblichen Arbeitsmarkt ersetzt worden sind. Und nicht zufällig, glaube ich, setzen diese Beobachtungen von Mann und Shaw ein mit dem Ende des Vietnamkriegs. Und sie sind natürlich auch sehr, sehr stark geprägt von gewissen Einseitigkeiten. Ich glaube, das ist bei der Darstellung auch Ihnen deutlich geworden. Zum einen natürlich der starke Fokus auf den Westen. Man muss es noch deutlicher sagen, eigentlich der Fokus auf die USA und Großbritannien. Es gab ja auch andere Länder, die die komplette Zeit bis heute an der Wehrpflicht festgehalten haben. Unsere Nachbarn Österreich und Finnland zum Beispiel. Aber es gibt noch ein anderes Paradigma, was bei Mann und Shaw mitschwingt. Und das will ich eigentlich noch mehr in Frage stellen. Das ist dieses Interventionsparadigma, was Sie immer wieder bewusst oder unbewusst vielleicht herausgehört haben oder was unbewusst in diesen Arbeiten letztendlich drinsteckt. Die setzen das Kriegsszenario der Intervention als absolut. Ich selber habe vor geraumer Zeit so etwas wie einen Gegenvorschlag gemacht, wo ich gesagt habe, Interventionen sind natürlich eine Form des militärischen Einsatzes und waren für die Bundeswehr zwischen 1990 und 2022 auch prägend. Aber es gibt auch andere Einsatzarten, die ebenfalls wesentlich sind. Und da sind wir ja heute wieder, Landesverteidigung und Bündnisverteidigung. Und ich glaube, und das ist mein eigenes Argument, die Wehrform, das heißt, nimmt man Wehrpflicht, nimmt man Freiwilligenarmee, hängt genau mit dieser Art des Einsatzes mit dem politischen und militärischen Zweck zusammen. Um es mal wirklich zuzuspitzen, glaube ich, gibt es folgendes Muster. Streitkräfte, die auf Verteidigung fokussiert sind, die tendieren zur Wehrpflicht. Und Streitkräfte, die auf Interventionen ausgerichtet sind, die tendieren zu Freiwilligenarmeen. Also eine Verbindung des Auftrags von Streitkräften mit einer gewissen Wehrform. Das hat zum einen natürlich funktionale Gründe. Wenn man in einer Verteidigungssituation ist, braucht man mehr Manpower. Das heißt, mit einer Wehrpflicht kann ich natürlich einen größeren Personalkörper generieren. Aber nicht nur. Ein anderes Argument halte ich für viel oder mindestens genauso wichtig. Ich finde es sogar noch wichtiger. Und das ist die unterschiedliche Legitimation. Was meine ich damit? Interventionen sind stets, wie man im Englischen sagt, Wars of Choice, also Kriege der Wahl. Sie unterliegen einer offenen Entscheidung und einer politischen Festlegung. Interventionen kann man durchführen, muss man aber nicht durchführen. Und dieses politische, dieses Entscheidungsmoment auf der Makroebene, führe ich eine Intervention durch oder nicht, oder beteilige ich mich an einer Intervention oder nicht, korrespondiert mit den Freiheitsgraden auf der Mikroebene beim Eintritt des Einzelnen in die Armee. Das heißt, wenn Interventionsentscheidungen kontingent sind, dann kann ich nicht junge Menschen dazu verpflichten, in Streitkräften zu dienen. Dann muss ich auf das Prinzip der Freiwilligkeit setzen. Es gibt ein empirisches Detail oder Indiz, was vielleicht für diesen Zusammenhang spricht. Selbst die Staaten, die in den letzten Jahren in einer Hochphase westlicher Interventionen an der Wehrpflicht festgehalten haben, was ja die Bundesrepublik auch bis 2011, 2012 gemacht hat, hat nie Wehrpflichtige in den Einsatz befohlen. In den Einsatz sind dann immer nur aufgrund freiwilliger Meldung Zeit- und Berufssoldaten entsandt worden. Oder umgekehrt, nur wer sich verpflichtet hat, ist dann auch entsandt worden. Aber nie Wehrpflichtige in Einsätze befohlen. Umgekehrt gilt natürlich auch, und hier sind wir fast schon wieder beim republikanischen Ansatz, die Wehrpflicht besitzt eine hohe gesellschaftliche und politische Legitimation für Verteidigungsszenarien, aber nicht für Interventionsaufgaben. Verteidigungsgemeinwesen stellt eben eine politische und gesellschaftliche Notwendigkeit dar. Und genau aus dieser Notwendigkeit ergibt es dann auch eine Pflicht für den einzelnen Staatsbürger. Bei Scharnhorst gibt es ja diese ganz, ganz häufig zitierte Aussage, jeder Bürger eines Staates ist der geborene Verteidiger desselben. Das haben Sie schon ganz oft gehört. Aber was Scharnhorst nicht sagt, ist, jeder Bürger eines Staates ist der geborene Soldat desselben, sondern der geborene Verteidiger desselben. Also ich glaube, auch aus diesem Zitat kann man den Konnex zwischen Wehrpflicht und Verteidigung ablesen. Das ist so ein bisschen der Versuch, neben diese stark strukturelle Argumentation von Mann und Shaw nochmal zu konterkarieren, meinerseits funktionalen legitimatorische Aspekte der Rekrutierung mit der Unterscheidung von Interventions- und Verteidigungsarmeen. Ja, wie Sie gesehen haben, gibt es diese und viele andere Debatten um die Wehrpflicht. Die Frage ist, und dann sind wir auch schon beim dritten und letzten Punkt, ist eigentlich diese Prominenz, die wir um die Frage der Wehrpflicht ja, nein in der Öffentlichkeit haben oder auch in der wissenschaftlichen Literatur haben, ist die eigentlich gerechtfertigt, diese ganze, auch die Vehemenz teilweise der Debatte? Was wissen wir eigentlich aus der empirischen Sozialforschung über die Stellung, die Folgen und die Wirkungen der Wehrpflicht? Das will ich nur mit Ihnen im dritten Abschnitt beleuchten, und zwar in drei Aspekten. Die drei Aspekte sind so ein bisschen additiv, eher additiv als systematisch. Das ist mir bei der Vorbereitung nochmal aufgefallen, dass auch kein Überblickswerk, auch international, gibt über die Aspekte der Wehrpflicht, die Wirkung der Wehrpflicht, die Voraussetzungen, Funktionen der Wehrpflicht, sodass ich mir so ein bisschen Dinge zusammengesucht habe, die aber wesentlich sind, die in der Literatur diskutiert werden und ich glaube auch, die im größeren öffentlichen Raum diskutiert worden. Das erste ist die Behauptung, drei Aspekte. Die erste ist die Behauptung, Wehrpflichtarmeen sind gesellschaftlich besser integriert. Das ist so eine Behauptung, Freiwilligenarmeen sind isoliert, Wehrpflichtarmeen sind besser integriert. Stimmt das? Welchen Beitrag leistet denn die Wehrform zur Einbindung? Wir haben vorhin schon gehört, Michael Mann, Freiwilligenarmeen sind isolierte Enklaven, Wehrpflichtarmeen sind gesellschaftlich tiefer eingebunden. Aber da muss man natürlich fragen, was heißt eigentlich besser integriert oder Streitkräfte sind in die Gesellschaft integriert? Streitkräfte sind ja Teil der Gesellschaft. Wie sind sie wiederum in sich selbst integriert? Ich will zwei, drei Hinweise geben, so ein bisschen ganz kleine Thesen mit Ihnen durchgehen. Die erste These lautet, durch die Wehrpflicht gibt es eine höhere gesellschaftliche Sichtbarkeit und schlichtweg Präsenz von Streitkräften. Stimmt das? Um es kurz zu machen, ja. Diese Vermutung lässt sich nachweisen, ist nachgewiesen worden. Das ist auch relativ profan, aber Wehrpflichtarmeen sind schlichtweg größere Armeen, umfangreichere Armeen. Sie haben also mehr Standorte, mehr Truppe, mehr Manöver, mehr Bewegung von Soldatinnen und Soldaten im öffentlichen Raum. Sie haben auch mehr militärische Erfahrung in der Gesellschaft durch Reservisten, Veteranen, ehemalige Soldaten und Soldatinnen etc. Also sie haben schon eine größere Präsenz in der Gesellschaft. Die Frage ist aber dann, wie wirkt diese Präsenz? Wie wirken auch Kontakte zwischen Soldatinnen und Soldaten und Zivilgesellschaft? Sind die positiver? Die Aussage ist, bei der Wehrpflicht seien die positiver. Was der eine oder andere von der Wehrpflicht so erzählt, ist natürlich die Frage, ob das immer so ein positives Bild die Streitkräfte da im öffentlichen Raum abgeben. Was wir aus unseren Studien wissen, ist tatsächlich dort, wo Soldatinnen und Soldaten und zivile Bevölkerung direkten persönlichen Kontakt haben, da hinterlässt die Bundeswehr schon ein besseres Bild, als wenn sie etwa über die Medien geht. Das sieht man schon. Aber um das Ganze gleich wieder zu relativieren, auch in den Medien kommt die Bundeswehr nicht schlecht weg. Ich bleibe mal hier bei Deutschland, weil ich das überblicke. Kommt die Bundeswehr nicht so schlecht weg, wie das insbesondere in der Bundeswehr selbst häufig wahrgenommen wird. Wenn sich gerade die lokalen Medien anschauen, wird dort häufig sehr, sehr neutral bis positiv über Streitkräfte vor Ort berichtet. Was will ich damit sagen? Wehrpflicht ist ein Vehikel, um mehr Kontakte herzustellen, um mehr persönliche Kontakte zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung herzustellen. Aber es gibt auch andere Instrumente, etwa mediale Öffentlichkeit. Was man ebenfalls hört, ist die These, dass Wehrpflichtarmeen gesellschaftlich besser anerkannt werden, gesellschaftlich eine stärkere Unterstützung erfahren würden. Wenn man sich das mal im internationalen Vergleich anschaut, dann zeigt sich keineswegs, dass nur Wehrpflichtarmeen hoch angesehen sind. Ja klar, es gibt solche Fälle, also Paradebeispiel, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das so präsent ist, Finnland, die auch also durchgehend auch in den letzten Jahrzehnten immer eine sehr extensive Wehrpflicht ausgeübt haben, sehr, sehr viele eines Jahrgangs stets einberufen haben und die Armee auch unglaublich hohes Ansehen in der breiten Bevölkerung genießt. Aber die Gegenbeispiele haben sie natürlich selbst parat. Großbritannien, USA, hohes Ansehen der Streitkräfte in der Gesellschaft. Auch Polen, unser Nachbar, hat ja auch die Wehrpflicht ausgesetzt. Weiterhin eine Freiwilligenarmee, hohes Ansehen in der Bevölkerung. Also es gibt auch Freiwilligenarmeen mit hohem Ansehen, es gibt auch Wehrpflichtarmeen mit hohem Ansehen. Und was ich Ihnen als Beispiel, ich kann jetzt nur ein paar Beispiele nennen, aber das ist nicht nur anekdotische Evidenz, sondern wir wissen auch aus Studien, es gibt einen schwachen Zusammenhang zwischen der Wehrform und dem gesellschaftlichen Ansehen, der jedoch wegfällt, wenn man ihn auf andere Faktoren kontrolliert. Das heißt, für das öffentliche Ansehen einer Armee spielt die Wehrpflicht so gut wie keine oder die Wehrform so gut wie keine Rolle. Nenne ich es auch, und das will ich nur anteasern, wenn Sie sich anschauen, wie verbreitet militärisches oder sicherheitspolitisches Wissen in der Zivilbevölkerung ist oder wie aktiv die Zivilbevölkerung im militärischen Kontext wird, auch da spielt die Wehrpflicht nicht die entscheidende Rolle. Also in der Summe kann man hier aus der empirischen Forschung eher so eine gemischte Bilanz ziehen. Ja, man kann nicht sagen, dass die Wehrpflicht gar keinen Effekt hat, Aber es ist nur ein Faktor unter vielen. Es ist nicht die zentrale Stellschraube, mit denen man Streitkräfte beliebter, integrierter und stärker in die Gesellschaft präsent halten kann. Es ist nur ein Vehikel unter vielen. Kommen wir zur zweiten These, die sich findet in der Literatur und nicht nur dort. Auch in der Öffentlichkeit sind Wehrpflichtarmeen demokratisch, politisch zuverlässiger und sind Freiwilligenarmeen dubios. Unsere Studie zur Bundeswehr, die ist ja zurzeit immer noch eine Freiwilligenarmee, ist das vielleicht so ein Hort von Rechtsextremisten? Ich will es mal auf Deutschland begrenzen, weil ich mich da jetzt durch die Studie in den letzten Jahren ein bisschen besser auskenne und auch eigene Erhebungen gemacht habe. Und gibt es ja immer wieder die Befürchtung, Wehrpflichtarmeen sind da kompatibler, weil es kommt immer wieder neues Personal rein. In der Folge gelangen gesellschaftliche Entwicklungen auch in die Streitkräfte durch den Personalaustausch. Und dadurch müssen sich die Streitkräfte auch modernisieren, während sich Freiwilligenarmeen abschotten können und ziehen ohnehin eine problematische Klientel an. Stimmt das? Sieht erstmal plausibel aus, aber wenn Sie alleine mal auf die deutsche Geschichte schauen, dann wird es schon mal eher gemischt, diese Bilanz. Bundespräsident Heuss hat ja bereits in den 1950er Jahren zur Gründung der Bundeswehr von der Wehrpflicht als dem legitimen Kind der Demokratie gesprochen. Das ist gerade aus der Perspektive der 1950er Jahre doch eine bemerkenswerte Bezeichnung, denn die bis dahin einzige deutsche Demokratie, die Weimarer Republik, hatte ja, wenn auch erzwungenermaßen, wenn auch nicht ganz unproblematisch, aber die hatte eine Berufs- oder Freiwilligenarmee. Umgekehrt, Kaiserreich und NS und auch die Weltkriege natürlich wurden mit Wehrpflichtarmeen geführt. Das also historisch für den deutschen Kontext doch schon mal ein bisschen anderes Bild. Schaut man sich die eher aktuellere oder hiesige Situation an, dann gibt es auch zwei weitere Befunde, die so ein bisschen skeptisch machen, ob das mit der Wehrpflicht und der Demokratiekompatibilität so toll ist. Sven Gareis, ein Kollege von der Führungsakademie, hat sich mal angeschaut in einer Studie mit Kollegen die Vorfälle, die wir in den 1990er Jahren hatten, rechtsextreme Vorfälle. Sie wissen, da gab es schon mal so eine erste richtig große Welle rechtsextremistischer Vorfälle in der Bundeswehr. Hat sich einfach angeschaut, wer hat das denn gemacht? Ja, wer hat es wohl gemacht? Es waren nicht die Stabsoffiziere oder Generale, es waren vor allem junge Soldaten und sprich wehrpflichtige Soldaten. Und trauriger Höhepunkt, ich weiß nicht gar nicht, ob das jedem präsent ist, war sicherlich, dass Uwe Mundlos, einer der Terroristen vom NSU, auch seinen Wehrdienst in der Bundeswehr durchgeführt hat, weil er einfach gezogen worden ist. Und politischer Extremismus war kein Grund, nicht gezogen zu werden. Er wurde dann auch vom militärischen Abschirmdienst befragt, aber er hat seinen Dienst dort versehen. Und ein zweiter Befund, auch eine schon etwas ältere Studie, bringt auch schon im Titel genau das dahinterliegende Muster so schön auf den Punkt. Der Titel der Studie Anfang der 90er Jahre lautet, wenn auch mit Fragezeichen, rechts zur Bundeswehr, links zum Zivildienst. Und er verweist also schon auf so eine politische Selektionswirkung, die wir haben, dass eben unter der Bedingung einer Wehrpflicht Rechte eher Wehrdienst geleistet haben, während politisch linksorientierte Personen eher verweigert haben und Ersatzdienst geleistet haben. Und ja, jetzt kommen doch nochmal Befunde der Studie hier auf den Tisch, die wir 2022/23 durchgeführt haben und in diesem Jahr publizieren konnten. Auch wir können nachweisen, dass durch eine Jugendumfrage Befragte mit rechten und auch mit rechtsextremen Einstellungen eine höhere Tendenz, ein höheres Interesse haben am Soldatenberuf. Also diese Selbstrekrutierungsprozesse oder Interesse zumindest mal scheint es zu geben. Und das gilt selbst, wenn man berücksichtigt, dass gerade junge Männer aus ländlichen Regionen mit niedrigem Bildungsabschluss ohnehin schon anfällig sind für rechte und rechtsextreme Einstellungen. Dennoch gibt es hier einen eigenständigen Effekt dieser rechtsextremen Einstellung. Das heißt jetzt nicht, dass die dann auch alle in die Armee kommen, hoffentlich nicht. Wir haben da die verschiedenen Instrumente, hat die Bundeswehr, Soldateneinstellungsüberprüfung, militärischen Abschirmdienst, habe ich bereits genannt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine politische Selbstrekrutierung. Also zurück zur Ausgangsfrage. Angesichts dieser Zusammenhänge und Mechanismen finde ich die Hoffnung, dass die Wehrpflicht, ausgerechnet die Wehrpflicht, demokratische Zuverlässigkeit gewährleistet, doch ein bisschen optimistisch. Dann komme ich zur dritten These und auch schon zur letzten These. Das hört man auch immer wieder, nicht in der Literatur, auch im politischen Raum, vielleicht in der Öffentlichkeit. Sind Wehrpflichtarmeen Spiegelbild der Gesellschaft? Dabei geht es natürlich um die soziale und soziokulturellen Muster der Rekrutierung. Dieses Spiegelbild der Gesellschaft ist so ein Ideal, weil man sagt, wir verteilen damit auch die Lasten der Verteidigung gerecht auf alle Schultern. Es sind also nicht nur die Bildungsschwachen, die ökonomisch Schwachen oder sonst irgendwie soziale Gruppen, die benachteiligt sind, die in den Streitkräften sind. Durch die Wehrpflicht sind alle Teile der Gesellschaft gleichmäßig in die Armee eingebunden und müssen damit natürlich auch das Risiko entsprechend eingehen. Stimmt das? Jetzt muss man ja nur mal die gesetzlichen Zugangskriterien sich anschauen, dann sieht man, das kann ja so gar nicht stimmen, dieses Spiegelbild der Gesellschaft. Fängt schon an beim Alter. Ja, den Wehrpflichtigen gibt es immer gewisse Altersbänder, das ist ganz unterschiedlich. Die Ukrainer beginnen jetzt mit 26, können wir vielleicht auch nochmal drüber diskutieren. Interessanter Ansatz, normalerweise ab 18 etc. Körperliche, geistige Fitness, auch so ein Kriterium, ja, wo man dann sagt, du musst gewisse Kriterien erfüllen, wenn nicht, kommst du nicht rein. Und das Offensichtlichste ist natürlich Geschlecht. Solange Wehrpflicht nur für Männer gilt, kann das schlecht ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Das ist allenfalls ein Spiegelbild der halben Gesellschaft. Wir haben natürlich ein paar Länder mit Wehrpflichtarmeen, auch für, oder mit Wehrpflicht auch für Frauen. Sie alle kennen das Beispiel Israel. Ein paar skandinavische Staaten sind in den letzten Jahren nachgezogen. Und es gibt in Afrika interessanterweise auch ein paar Länder, die Wehrpflicht für Frauen kennen. In Deutschland gibt es zurzeit ja auch ab und zu mal immer eine Debatte, soll man die Frauen dann auch in der Wehrpflicht, in der Dienstpflicht da hineinbewegen? Wir wissen aus unseren eigenen Umfragen für die Wehrpflicht, also die Wehrpflicht hat einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, da würden sich Mehrheiten finden. Vielleicht nicht in jeder Partei, aber doch in der Bevölkerung. Und bei den jungen Frauen sind es dann weniger, die dann noch eine Wehrpflicht für Frauen wollen. Das ist klar, junge Menschen sind ohnehin skeptischer gegenüber die Wehrpflicht. Die Alten wollen die Wehrpflicht, weil es sie nicht mehr betrifft. Auch diese Muster können wir natürlich erkennen. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass das Wehrpflicht für Frauen generell abgelehnt wird. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, ich habe es vorhin nur kurz angeteasert, nach der Relevanz der Wehrpflicht für die Geschlechterordnung. Ich bin da kein Experte und das ist jetzt dünnes Eis, auf das ich mich begebe. Aber wenn man in die Literatur hineinschaut, dann wird von vielen Autorinnen und Autoren dann doch die Relevanz der Wehrpflicht für die Geschlechterordnung in der Phase des Nationalstaates, also insbesondere im 19., frühen 20. Jahrhundert, doch stark hervorgehoben. Also Ruth Seifert, aber auch Ute Frevert, Ruth Seifert spricht davon, Geschlecht, das gesellschaftliche Ordnungskriterium Geschlecht sei in beispielhafter Weise mit den Machtstrukturen des Nationalstaats und der individuellen männlichen Identität gekreuzt. Das heißt, Mann, Macht und Wehrpflicht würden einander bedingen. Mit Blick für heute nur als Frage, als These in den Raum geworfen, ich meine, gilt das noch? Zumindest mal scheinen mir Zweifel angebracht, ob die Wehrpflicht, Wehrdienst in diesem Zusammenhang, wenn es um die Geschlechterordnung geht, noch die Rolle spielen, die sie vielleicht im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gespielt haben. Aber können wir ja gerne drüber diskutieren. Erweitert man aber die Perspektive, dann kann man wiederum was ganz Interessantes beobachten. Wenn man sich nämlich Freiwilligenarmeen anschaut, also nach Abschaffung der Wehrpflicht, und nicht nur auf Frauen schaut, sondern generell Diversität, dann erkennt man eine schöne Tendenz. Freiwilligenarmeen öffnen sich nämlich häufig für Personengruppen, denen der Zugang zur Armee vorher verwehrt worden ist. Also Frauen werden plötzlich zugelassen, aber in Freiwilligenarmeen. Oder ethnische Minderheiten werden zugelassen. Oder Homosexuelle werden zugelassen. Das war in Wehrpflichtarmeen häufig nicht der Fall. Und es gibt aber noch ein Kriterium und dann scheiden sich die Geister. Oder es ist fast noch so ein bisschen Tabu. Das ist die Staatsbürgerschaft. Also wenn wir von Wehrpflicht reden oder auch in Deutschland von Freiwilligenarmee, dann ist der Wehrdienst immer zurückgebunden an die deutsche Staatsbürgerschaft. So ein bisschen wieder beim Ausgangspunkt. Es gibt immer diese starke nationale Rückbindung. Die Frage ist ja trotzdem, dadurch, dass man die Staatsbürgerschaft bindet, schließt man einen gewissen Teil der Bevölkerung aus von der Armee und auch vom Wehrdienst. Das muss man natürlich wissen. Das heißt aber auch, man schreibt diese nationale Prägung der Armee permanent fort. Trotz aller internationalen Ausrichtungen, europäische Armee, europäische Rüstung, NATO-Verbund, Alliierte etc. Also man ist einerseits total international ausgerichtet, aber andererseits noch sehr, sehr am Nationalstaatlichen verhaftet. Übrigens nicht nur, und damit schließe ich dann auch fast schon, nicht nur im Militär selber und in diesen politischen Debatten um die Wehrpflicht oder um die Rekrutierung, sondern auch in der Militärsoziologie. Schreibt sich das fort, kann ich vielleicht nochmal ausführen. Fazit. Ich will ganz kurz zusammenfassen. Wehrpflicht scheint ein heißes Eisen zu sein in öffentlichen politischen Debatten. Das sehen Sie in diesen Tagen. Aber was interessant ist, auch in der Wissenschaft gibt es viel Erwartungen, Thesen, Befürchtungen, Kritikpunkte damit. Es werden entgegengesetzte staatsbürgerliche Konzepte, Theorien zivil-militärischer Beziehungen oder auch gesellschaftstheoretische Diagnosen der Kriegführung etc. gehen damit einher. Ich habe so ein bisschen versucht, diese Thesen und Annahmen mit den Einsichten der Militärsoziologie als empirischer Sozialforschung zu konfrontieren. Und ich würde sagen, die Forschungslage, die relativiert einige dieser Thesen. Na gut, können Sie sagen, das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil die Wirklichkeit ist meistens differenzierter und weniger eindeutig, als eine schöne, steile These sein kann und sein sollte. Aber ich kann mich dennoch des Eindrucks nicht erwehren, dass die Relevanz und der Impact, die Wirkung der Wehrpflicht generell überschätzt werden. Und zwar in der Öffentlichkeit, in der Politik, im Militär selbst, aber auch in der Wissenschaft. Also von daher würde ich sagen, aus Sicht der empirischen Militärsoziologie, für die ich vielleicht heute hier sprechen kann, entspannterer Umgang mit der Frage, Wehrpflicht ja oder nein. Aber das ist mein Plädoyer, aber ich habe keineswegs die Hoffnung, dass diese Erwartung eintritt. Vielen Dank.
Der Militärsoziologe Heiko Biel war das mit einem Vortrag über wissenschaftliche Erkenntnisse zu der Frage Wehrpflicht ja oder nein. In der nächsten Hörsaalfolge, da geht es darum, wie soziale Medien den Journalismus verändern. Hört wieder rein, wir freuen uns auf euch. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.